Ich bin die Silke aus Engstingen im Landkreis Reutlingen. Hallo. Ja, gibt es hier noch Leute, die woanders herkommen?
Rainer aus
Wiesing. Okay. Zollernalbkreis. Wunderbar. Noch jemand? Wer ist denn von ganz weit weg? Sind wir die weiteste aus Engstingen wahrscheinlich? Aus Engstingen von der Schwäbischen Alb. So, und Elia aus Tischbe. So werden wir in der Bibel mit dem Elia bekannt gemacht. Im 1. Könige 17 im Alten Testament. Ziemlich unspektakulär, wie es im Jakobusbrief auch nochmal steht. Im Neuen Testament wird über den Elia auch gesprochen. Und da steht, Elia war ein schwacher Mensch, wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden. 3 Jahre lang und 6 Monate. Wir starten heute diese die Lifestyle-Serie anhand vom Leben des Elia und machen eine Zeitreise in sein Leben hinein. Ist schon etliche Jahre her, so über 2000, schätze ich mal. Und schauen mal, ob diese My Story von dem Elia uns in unserem Glaubensleben heutzutage irgendwie was zu sagen hat. Elia war ein Prophet im Nordreich, also in Israel. Und Namen haben ja immer eine Bedeutung. Und Elias Name bedeutet, der Herr ist mein Gott. Wenn man mal guckt, was war Elia für eine Person, dann können wir zumindest mal sagen, wahrscheinlich ist er aus einem gläubigen Elternhaus raus. Wenn wir uns nochmal den ganzen Kerl anschauen, also so in den folgenden Serien, was der alles so erlebt hat und überlebt hat, muss ich sagen, fällt es mir ein bisschen schwer, ihn mit mir gleichzusetzen. Ein ganz normaler Mensch. Also was der Typ an atemberaubenden Wundern mit Gott erlebt hat, da bin ich ziemlich weit hinten abgeschlagen, ganz ehrlich. Wenn ich mich mit ihm vergleiche und wenn ich mir ausmale, wie er damals vor dem regierenden König Ahab steht, von dem es in der Bibel heißt, dass er einer der schlimmsten Könige ever war, also noch schlimmer als die davor, und die waren schon schlimm, sodass Gott wirklich eigentlich die Nase voll hatte und der Ahab hat alles noch getoppt. Steht er also vor dem Ahab, stellt sich vor den hin, um ihm Folgendes mitzuteilen. Er sagt, pass auf, Ahab, Folgendes, Gott hat da so eine Minusliste und auf der Skala von minus 100, wenn sie bis dahin geht, bist du auf minus 1000 in Gottes Augen. Und ich sage dir, was passieren wird. Du bist echt ein übler Typ. Du tust das, was Gott über die Maßen anstrengt und missfällt. Und es ist jetzt so, es wird 3 Jahre nicht mehr regnen. Auch kein Tautröpfchen, nichts dergleichen. Es sei denn, ich befehle es anders. Schon klar, ne? Elia, so ein ganz normaler Mensch. Und ich bin halt Minimaus, so sieht's halt aus. Da greift er eben mal ins Wetter ein. Hat eigentlich jemand von euch schon mal versucht, sein Gegenüber Gottes Größe zu beweisen, indem er solche Deals gemacht hat? Ich gebe ja zu, wenn ich morgens zu spät zur Arbeit fahre, ohne Witz, dann bete ich manchmal, Herr, kannst du die Zeit anhalten, damit ich pünktlich komme? Hat das denn schon mal jemand gemacht? Ja, danke. Wart ihr so erfolgreich wie ich? Also, ich höre da eher so Gottes Stimme, sag mein liebes Kind, wenn du 5 Minuten früher, nur 5 Minuten früher losfährst, ja, dann kommst du völlig ungestresst im Geschäft an. Also bitte. Ja, gut. Und dann nehme ich es mir vor für den nächsten Tag. 5 Minuten früher. So, jetzt steht er also, nochmal zurück zu Elia, vor diesem König, worst king ever. Das heißt, Elia musste unbedingt davon überzeugt sein, dass es richtig war, was er da tat. Er war davon überzeugt, dass es eine Katastrophe war, was mit Gottes geliebtem Volk passiert. Durch Ahab und dessen Frau Isebel wurde der Baalskult ganz massiv unters Volk gebracht. Isebel kam aus einem Elternhaus, in dem der Baalskult ordentlich gefeiert wurde. Ein Götze, dem gehuldigt wurde in Form von ritueller Prostitution und Kinderumbringung und sonstiger Schlachtung, die ich jetzt nicht gerne beschreiben möchte. Und diese zwei, die hatten so im Plan, alle Propheten und Priester, die dem Gott Israels die Treue hielten, sollten eliminiert werden. Und da waren sie auch recht konsequent, denn eins haben sie auf jeden Fall begriffen: der Dienst an dem lebendigen Gott Israels verträgt sich nicht mit dem Baal. Also ich rede hier nicht vom Fußball, nicht, dass ihr mich nicht falsch versteht, aber gut. Da stehen sich also zwei gegenüber, die so scheinbar stehen, die sich gegenüber, die so gar nichts miteinander zu tun haben. Dem Baal wurde Macht über Regen und Fruchtbarkeit und Vegetation zugesprochen und eben zu seiner Verehrung gehörten gruselige Dinge wie Kinderopfer, Unfreiheit und Begrenzung und ein korruptes religiöses System. Und auf der anderen Seite steht der Gott Israels, der Gott, der eine lebendige Beziehung zu seinen Menschen sucht und Menschenopfer ausdrücklich verabscheut. Der Gott, der befreit und das Beste will für sein Volk. Der Gott, der der wahre Schöpfer ist und die wirkliche Macht über Klima und Fruchtbarkeit und Vegetation hat. Und da braucht es doch echt schon eine jede Menge Mut, wenn ich das so sehe. Der stellt sich vor diesen König und spricht auch noch mit ihm. Ich glaube, früher war das gar nicht so gang und gäbe. Der König, kann ich mal reinkommen? Hat die Tür auf, ja, alles klar, Elia. Man brauchte schon auch ab und zu mal die Erlaubnis, vor dem König sprechen zu dürfen. Aber irgendwie hat er das hingekriegt. Und er spricht mit ihm. Und ich glaube, Ahab war nicht entzückt. Lass uns kurz anhalten und schon mal gleich die erste Denkaufgabe ins Hirn drücken. Wer sind die Ahabse in unseren Köpfen? Was sind die Begrenzungen, die uns immer wieder klar machen, hier geht es auf gar keinen Fall weiter? Dieses Problem wird niemals eine Lösung finden. Diese Krankheit wird niemals geheilt werden. In Balingen, und Umgebung, das ist ein ganz harter Boden. Da kannst du evangelisieren, so viel du willst. Das geht nicht. Die Leute sind so hart. Dieses Hindernis in meinem Leben werde ich niemals überwinden. Wunder gibt es in meinem Leben nicht. Und so lege ich meinen Glauben an Wunder einfach so ad acta, weil das in meinem Leben sowieso nicht passiert. Aber ich höre mir wahnsinnig gern Geschichten an von Leuten, bei denen das so ist. Und da kann ich mich richtig mit freuen. Was so? Kann es daran liegen, dass wir selber einfach zu wenig Erfahrungswerte haben? In diesem Erleben einfach immer nur irgendwie so ein bisschen am Rand stehen und sehnsuchtsvoll anderen zuhören und denken, in meinem Leben passiert es nicht. Und so wird der Ahab in meinem Kopf zumindest immer größer und sein Einfluss in meinem Leben wird auch immer stärker. Und ehe ich mich versehe, lebe ich mit dieser logischen Konsequenz. Ja, Leute, in Balingen wird das ICF halt nicht wachsen. Das wird halt immer so klein bleiben. Und geistliche Durchbrüche in meinem Leben, das war so in der Anfangszeit und jetzt muss man halt einfach so ein bisschen sichern, was man sich so über die Jahre angeglaubt hat und das muss dann halt reichen, bis ich sterbe. Ich hoffe, das Vertrauen reicht aus. Durchbrüche hat Gott für mich nicht mehr im Programm. Und deswegen akzeptiere ich das. In aller Demut natürlich. Denn es steht mir auch überhaupt nicht zu, mit Gott irgendwie zu rechten und mit ihm zu schimpfen oder ihn anzuknatschen, oder? Was rechtet ihr mit Gott? Also verhalte ich mich ruhig, demütig und akzeptiere das. Dummerweise passiert da was. Das hat quasi Nebenwirkungen, wenn man so vorgeht. Mein Genöle und mein Gefühlszustand, ich bin enttäuscht von dir, Gott, den kehre ich unter den Teppich. Da fällt mir noch ein, wie ist es denn mit Mann und Frau, wenn die in einer Liebesbeziehung stecken? Ist hier jemand, der in einer Liebesbeziehung steckt? Und wenn mein Mann jetzt nicht die Hand hebt, ist was los? Freunde. So, Okay, also und wenn ihr, also wenn diese ganze, ganz arge Liebeszeit, die Happy-Zeit mit diesen Schmetterlingen im Bauch, also quasi die ersten 3 Monate in einer Beziehung, wenn die vorbei ist und dann beginnt mal so der Frust oder Enttäuschung auch über den Partner. Das kann ich natürlich jetzt nicht jeden befragen, gell? Aber ich stelle jetzt auch eine rhetorische Frage. Wäre es da nicht sinnvoll, man würde das aussprechen und diesen Frust an den Mann oder an die Frau bringen und sagen, du Uwe, das hat mich total enttäuscht. Wäre das gut? Ja, wir üben. Wir sollten besser werden darin, ich weiß. Aber dann passiert doch da was, dann kann der andere reagieren. Und da ist Interaktion. So, wenn ich das schlucke die ganze Zeit, dann kriege ich irgendwann mal einen dicken Hals und Magengeschwüre. Und im Zeitalter der Scheidungen ist das doch auch schnell passiert. Na Gott, mal halt. Also, in einer Beziehung gehört das dazu. Liebe, Lust und Frust und Leidenschaft. Die Leidenschaft. Wenn also dieser Gott der Bibel immer wieder darauf besteht, eine Beziehung mit mir und dir zu haben, eine persönliche Beziehung. Und mit allen Völkern übrigens auch und Volksgruppen. Dann ist es notwendig, dass man auch diesen Frust mit Gott bespricht. Und wenn nicht, sage ich euch mal meine psychologische Einschätzung, zumindest so läuft es bei mir ab. Ich bin enttäuscht. Ich versuche es zu ignorieren. Ich entschuldige Gott mit Sätzen, tja, kann man nichts machen, Gott ist halt Gott. Der wird schon wissen, was er tut. Tatsächlich weiß er ja, was er tut. Das erschließt sich mir noch nicht immer. Und dann kommt die Vertuschphase. Ja, nee, ist nicht so schlimm. Ich freue mich, wenn im Leben andere großartige Dinge passieren. Und allmählich wächst ein Betonring um mein Herz. Wenn ich die Enttäuschung nicht an mich ranlasse, ganz praktisch, dann tut es mir nämlich auch nicht weh, wenn es keine Durchbrüche gibt, keine Veränderungen. Das ist wirklich ein sehr praktischer Mechanismus, möchte ich euch sehr empfehlen. Für jeden, der also Bock hat auf so ein hartes Herz, der sollte genau das so machen. Ich hoffe, die Ironie in dem Ganzen ist durchgebrochen. Ich möchte euch lieber ermutigen, auch euren Frust vor Gott zu bringen. Denn das zeugt von einer lebendigen, intensiven Liebesbeziehung zu ihm. Lass nicht zu, dass sich der Ahab in dir so breit macht, dass du entmutigt wirst und im schlimmsten Fall Religiosität den Vorzug gibst. Das ist der Tod der lebendigen Gottesbeziehung. Wie wär's? Ganz wilder Vorschlag. Ich predige auch mir selbst. Wie wär's dazu, im Gegensatz, wenn wir diesen Frust als Antriebsfeder sehen würden und als Antriebsfeder nehmen würden, Gott so lang in den Ohren zu liegen, bis er sagt, also gut, ich kann es nicht mehr hören, dann mache ich es halt so. Das ist die etwas lockere Art, aber wenn es unsere Antriebsfeder wäre, nicht nachzulassen, anstatt aufzugeben, dann wäre das doch eine coole Sache. Ich bin am Üben. Es gelingt mir noch nicht ganz so oft. Ich bin eigentlich eher der Typ, der dann sagt, ja gut, soll es halt jetzt sein. Und dann schlucke ich es runter irgendwie und denke, ja Gott, du wirst schon wissen. Und ich wünsche mir aber eigentlich für mein eigenes Leben, dass es tatsächlich eher eine Antriebsfeder dafür sein wird, zu sagen, jetzt und jetzt erst recht, das kann doch nicht wahr sein. Will Gott Krankheit? Sehe ich nirgends. Hat Jesus die Leute geheilt? Ja, das sehe ich. Also, und jetzt bleibe ich dran, bis sich was ändert. Push, pray until something happens. Bete, bis sich was bewegt. Ich wünsche mir, dass das bei mir funktioniert und falls ihr da auch Probleme habt, wünsche ich euch das auch. Zurück zu Elia. Woher hat der Kerl nur diesen Mut? Wenn man in der Bibel gräbt, um möglichst viel über eine Person rauszufinden oder einen Umstand zu erfahren oder ne, sonstige Informationen, die vielleicht wichtig sind, um eine Situation noch mal besser zu verstehen in der Bibel, dann ist das echt cool, wenn man mehrere Bibelübersetzungen sich so reinzieht. Und in einer Bibelübersetzung, nämlich der Schlachter-Übersetzung, Schlachter klingt hart, ist aber eine Bibelübersetzung, da steht Folgendes. Und Elia, der Tisbiter von den Einwohnern Gileads, Landkreis Reutlingen, sprach zu Ahab, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, Es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Es klingt doch so, wenn man diesen einen Satz sieht, als ob er diesen Ahab überhaupt gar nicht wahrgenommen hat in seiner ganzen Boshaftigkeit und seiner Macht. Er sieht Gott. So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Ich stehe nicht vor deinem Angesicht, Ahab. Du bist da und ich rede mit dir, aber ich stehe vor Gottes Angesicht. Und Gott, der ist für Elia 1 Milliarde Mal mächtiger als dieser unmögliche König, der den Menschen Lügen auftischt und ihnen mit seinem Mist den Weg zum lebendigen Gott verbaut. Ich glaube, deswegen hatte Elia diesen Mut. Elia war felsenfest davon überzeugt, dass Gott auf seiner Seite ist. Oh, Moment, da taucht wieder eine Frage auf, weil ich auch so eine schöne Folie vorbereitet habe. Und zwar wollen wir uns mal angucken, was ist denn überhaupt eine Überzeugung? Ich habe mal ein bisschen gegoogelt, mich schlau gegoogelt. Eine Überzeugung ist eine Denkweise, eine innere Einstellung, eine Geisteshaltung, Lebenseinstellung, Mentalität, Selbstverständnis, Werte gehören dazu. Und es gehört auch dazu ein gefestigter Glaube, feste Gewissheit, dass etwas richtig ist. Und jemanden überzeugen ist der Vorgang, bei dem man jemandem die Richtigkeit von etwas glaubhaft macht. Finde ich spannend. Und auch den Satz, der jetzt kommt, finde ich spannend. Überzeugungen sind der Antriebsstoff für Träume und mutige Taten. Lasst uns das nochmal angucken. Überzeugungen sind der Antriebsstoff für Träume und mutige Taten. Ohne Überzeugung gibt es keinen Grund, die uns bekannten Wohlfühlzonen zu verlassen, oder? So, alles gut hier. Ohne dass ihr überzeugt werdet, dass es Sinn macht, rauszugehen hier aus diesem Dorf und in die Stadt und in die anderen Dörfer, dann würdet ihr hier auf dem Stuhl verwachsen. Der Nelson Mandela zum Beispiel war ein Mensch mit einer Überzeugung. 27 Jahre lang haben die den eingebuchtet, weil er der Überzeugung war, dass alle Menschen gleich sind, gleiche Rechte verdient haben. 27 Jahre seines Lebens hat er verloren. Und dann kam er aus dem Knast als alter Mann und spazierte mit derselben Überzeugung wieder raus und hat ein ganzes Land verändert. Überzeugungen können sein wie ein Kompass in üblen Zeiten. Sie sind immer noch da, wenn andere Dinge wegbrechen. Eine tiefe Überzeugung in mir kann mir keiner nehmen, glaube ich nicht. Man kann eine Meinung verändern, aber so eine richtige tiefe Überzeugung, das ist schwer. Der Abraham zum Beispiel war auch so ein Typ. Der hat Bekanntes verlassen, eigentlich alles verloren, weil er, das steht in Römer 4, Vers 21, völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, also was Gott verheißen hat, auch zu tun vermag. Und dann zieht er los, weil er überzeugt war davon. Der Paulus schreibt im Philipper: Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Christi, Jesu Christi. Und dann gibt es noch welche, die sind tatsächlich auch gestorben für ihre Überzeugungen. Im Hebräer 11, Vers 13. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne dass das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Menschen sterben für ihre Überzeugungen. Was sind denn deine Überzeugungen? Wofür stehst du auf und wirst unbequem? Das ist nämlich so ein bisschen die Natur der Menschen, die eine Überzeugung haben. Sie sind ein bisschen unbequem und sie stehen auf und legen Finger in Wunden und wollen Missstände beseitigen. Mir fällen da spontan auch die Greenpeaceler ein. Junge, das ist der Oberhammer. Die setzen zum Teil ihr Leben aufs Spiel. Und ich weiß nicht, ob da jeder Jesus im Herzen hat, aber sie sind überzeugt davon, dass es schützenswerte Natur gibt und Tiere zu schützen sind und legen sich mit riesigen Walfischfängern Schiffen an. Wahnsinn! Die wären bereit für ihre Überzeugung, von so einem Boot gerammt zu werden und gegebenenfalls zu sterben. Ihr merkt, was für eine Power eine Überzeugung hat. Wofür stehst du auf und wirst unbequem? Denn Überzeugung und Dauerchillen, diese Dinge passen nicht zusammen. Überzeugungen bringen uns dazu, was Mutiges zu tun. Im besten Fall in Gottes Sinne. Auch Nazis und andere fehlgeleitete Menschen sind von was überzeugt. Das Problem ist aber, denke ich, es fehlen die Werte Jesu in ihren Gedanken und Taten. Und deswegen geht der Schuss nach hinten los. Aber überzeugt sind die auch. Bezogen auf deinen Glauben, deine ganz persönliche Gottesbeziehung, frage ich mal so wild. Hast du die Überzeugung, dass Gott dich bedingungslos liebt? Hast du zum Beispiel die Überzeugung, dass nichts dich von der Liebe Gottes trennen kann, weder Hohes noch Tiefes, noch Mächte noch Gewalten, wie es im Römerbrief steht? Hast du die Überzeugung, dass Gott deine Augen als super wertvoll sieht und einen Plan hat für dein Leben, der sich erfüllt? Hast du die Überzeugung, dass Gott für dich eine Spezialaufgabe hat? Du weißt noch nicht so genau welche, aber du hörst und jagst ihr nach, bis du weißt, was es ist. Ich habe noch mal eine andere Definition von dem Wort Mut mitgebracht. Was ist denn nun eigentlich Mut? Mut, Kühnheit, Mannhaftigkeit, Beherztheit, Risikobereitschaft, Wagemut, Verwegenheit. Eine Geisteshaltung, bei der Handlungen in einer gefährlichen, kritischen oder waghalsigen Situation energisch und furchtlos ausgeführt werden. Und ein Gemütszustand, in dem neue Aufgaben mit Zuversicht begonnen und ausgeführt werden. Habt ihr vielleicht den Podcast gehört von Markus Klatt und seiner Familie im ICF? Ich glaube, er ist auch angefragt, ob er auch mal kommt. Aber wenn nicht, dann hört euch den Podcast an vor 2 Wochen, 3 Wochen. Er und seine Frau und 2 kleine Jungs, 5 und 4 oder 5 und 3, die werden im September nach Peru ausreisen. Für mindestens 3 Jahre. Woher, um Himmels Willen, nimmt so eine Familie den Mut dazu? Die haben jetzt erst ein Haus gekauft. Und er hat einen super Job. Und die Kinder sind im Kindergarten angekommen. Warum eigentlich sollten sie da jetzt hingehen? Die gehen dahin, weil sie eine innere Überzeugung haben. Da muss es mehr geben in unserem Leben mit Gott. Wir haben Begabungen und einen Auftrag. Und sie werden von Gott durch verschiedene Situationen, durch Lieder und durch andere Menschen ermutigt. Und oft spricht er auch einfach direkt in ihr Herz. Also Gott ist wahnsinnig kreativ. Und das ist zum Beispiel so ein Ding, ich höre so gern denen zu und diese Stories, was die mit Gott erleben. Hey, es ist der Hammer. Ja? Ich kriege oft Gänsehaut und denke, ja, ja, ja. Und dann bleibt er in der hinteren Ecke meines Kopfes. Ja, und bei dir? Wenn der Markus und seine Familie in der Bibel beschrieben werden würden, würde man über sie schreiben, glaube ich. Es waren Menschen wie du und ich in aller Schwachheit, aber im Vertrauen auf Gott gingen sie mit zitternden Knien und taten, was Gott für sie vorhatte. So empfinde ich das bei denen. Hey, das muss ich nur sagen. Ein kleiner Exkurs. Ich habe eine neue Tierart entdeckt und ich hoffe, dass ich irgendwann in einer weltberühmten Enzyklopädie aufgenommen werde. Und zwar habe ich entdeckt ein sehr bedeutendes Tier, und zwar ist es der Ermutiger. Ich zeige euch mal ein lebendiges Beispiel und bitte nun den Linus auf die Bühne. Linzi, komm her, komm schnell. Wo bist du? Lini! Komm her. Muchas gracias. So, ich zeige euch mal Linchen. Das ist Linchen. Komm her, sitz. Nicht klatschen. Dankeschön. So, das Linchen hatte einen sehr schlechten Start. Da kommt aus dem Tierheim, weit weg von hier. Und was so im ersten Jahr seines Lebens passiert ist, ich habe keine Ahnung. Es war auf jeden Fall nicht so prickelnd, dass er in irgendeiner Art und Weise so richtig vertrauensvoll auf Menschen zugeht oder sonstige Situationen, wie das hier zum Beispiel, entspannt aushalten kann. Der Lini, der hatte am Anfang wirklich Schiss vor allem und jedem. Wenn die Gabel auf den Boden fällt, 5 Meter weiter war er weg und hat sich nicht mehr durch die Tür getraut. Ein Rascheln von Papier, eine knisternde Tüte, ach du liebe Güte, der Hund war wieder weg. Ja, also alles nicht so cool. Das heißt, seine Erfahrungen bis dahin waren total schlecht. Und ich glaube, dass ihn diese Erfahrungen, naja, wollen wir es mal menschlich ausdrücken, ich weiß, es ist ein Tier, aber haben ihn vielleicht zu dieser Überzeugung gebracht, die Welt ist schlecht, Menschen kann man nicht vertrauen, auch vor anderen Tieren muss man Angst haben. Und hier geht es ums Überleben. Wie man spielt und wie man Spaß haben kann, war ihm völlig unbekannt. Der hat keine Ahnung, was man mit einem Spielzeug tut. Und er wusste auch nicht mal, was man mit einem leckeren Rinderknochen macht. Da saß ich dann auf dem Rinderknochen. Prima. Doch dann kamen die Ermu-Tiger in sein Leben. Und einer dieser Ermu-Tiger heißt Uwe und der andere heißt Silke. Und dann waren noch ein paar Tiertrainer dabei. Das waren auch Ermu-Tiger für das Kerlchen. Und deswegen kann der jetzt tatsächlich hier sein. Es stresst ihn schon ein bisschen. Und er versteckt sich bei mir, aber er drillt und dreht nicht mehr durch an der Leine. Alles ist gut. Setz dich nochmal hin. Sitz. Sitz. Wunderbar. Gut gemacht. So. Das Linien hat gelernt, durch viel Ermutigung und viel Belohnung, ein Mordshype, wenn er irgendwas gemacht hat, da habe ich ja Freudenfeuer bei uns. Ja, ja, toll, ja, ist das schön, ja, du bist so Größte, ja, Wahnsinn. Und man manchmal denkt, sag mal, hörst du dir auch selber zu? Und ich bin froh, dass es nicht viele Leute hören. Aber diese Geschichten haben ihn dazu gebracht, dass sein Selbstwert und sein Vertrauen immer mehr gestärkt wird. Für jeden kleinen Scheißdreck, den er gut gemacht hat. Am Anfang sogar, wenn er Pipi gemacht hat. Ja, hast du das toll gemacht? Ja, boah, hoffentlich hört mir keiner zu. Aber das war der Grund und ist der Grund, warum wir jetzt nach 2 Jahren so hier stehen. Ja, wir sind gestresst und gähnen, aber das ist okay. Er überlebt es. Er macht es sehr gut, ganz fein. Und er hat Ermutiger gebraucht, der Ermu-Tiger. Und er weiß inzwischen, wenn Gefahr im Verzug ist und es kommen arg stürmische Männer, ah, ist der süß, ich muss mal streicheln, dann stehe ich wie ein Tiger vor ihm und sage, oh, das ist noch ein bisschen zu heftig, das geht noch nicht. Er weiß, ich passe auf ihn auf. Und diese Erfahrung hat er jetzt 2 Jahre lang gemacht. Und deswegen vertraut er mir ganz gut und folgt mir auf Schritt und Tritt. Und das ist total gut. Ganz fein machst du das. Supi. Und wer jetzt denkt, naja gut, das Kerlchen, mal ein bisschen, oh, komm mal, Aufzug, so. Der hat doch immer noch Schiss, ja? Ja, das stimmt. Obwohl wir 2 Jahre schon dran arbeiten, ja? Und vielleicht ist es so, dass wir sein ganzes Leben dran arbeiten müssen und ihn ermutigen müssen und immer noch für jeden Quatsch, ja, Papai, hast du dies gut gemacht? Und so wird er dann vielleicht Stück für Stück große Dinge tun oder kleinere Dinge tun. Aber vielleicht braucht es wirklich sein ganzes Leben. Keine Ahnung. Und vielleicht ist er am Ende seines Lebens total gechillt und entspannt. Ich würde ihn jetzt gerade mal wieder zurückgeben, um ihm... Upsa. So, guck mal, Leberwurst. So. Bitteschön. Ja. Ja, hat er gut gemacht. Fein, Uwe, hast du fein gemacht. Genau. Die Belohnung für uns in diesem ganzen Hundegedöns ist tatsächlich, und das zu sehen, dass er sich Dinge traut, immer mehr und sich überwindet, das ist so ein richtiger kleiner Held, weil er sich immer wieder überwindet, obwohl er so Angst hat. Also gut, jetzt, dann mache ich es, du bist ja da. Und ich für mich ist tatsächlich, seit ich nun mit Uwe Hunde Eltern bin, das ist oft so ein Bild für mich, wie Gott mit mir umgeht oder wie ich mit Gott umgehe. Ja, das ist echt, ja, jemand, der das nicht nachvollziehen kann, das kann ich auch voll verstehen. Aber Gott muss manchmal so mit mir umgehen, wie ich mit dem Hund. es gibt Fortschritte, aber es gibt auch Niederlagen, wo ich mich nicht überwinden kann, den nächsten Schritt zu machen oder aus meiner Komfortzone rauszugehen. Und dann muss Gott mir halt kleinere Herausforderungen stellen. Und wenn ich, ja, kann sein, es ist wie ein Rückschritt, aber dann habe ich das geschafft und denke ich so, und jetzt traue ich mich, das Nächste zu tun. Immer in dem Wissen, dass Gott es gut mit mir meint und gute Gedanken über mich hat. Und dann ist es auch gut, wenn ein paar von diesen Tigern hinter mir oder vor mir stehen. Und das kann ein Bibelvers sein, der mich gerade, jawohl, mich ermutigt in dem, wo ich gerade dran bin. Oder es können Menschen sein, die Gott mir über den Weg schickt, die sagen, Mensch, das ist eine gute Idee oder das finde ich toll, dass du das machst, mach das weiter. Die mich anfeuern, die mich in meiner Überzeugung bestärken und mir helfen, auch meine Komfortzone zu verlassen. Ich habe vorhin schon mal gesagt, unbequem zu sein, das ist ein bisschen auch das Los von Menschen mit Überzeugung. Manche Leute haben Angst vor Menschen mit Überzeugung, denken, oh, mit dem schwätze ich lieber nicht. Aber, und das ist ein bisschen anders, wie eine Meinung haben. Eine Meinung über was haben ist viel, viel schwächer. Da kann man ein bisschen diskutieren und kann sagen, ich habe nachher eine andere Meinung über ein Thema. Aber meine innere Überzeugung, die ist so stark, die kann mir eigentlich kaum einer nehmen. Es ist unbequem und wenn wir unsere Komfortzone verlassen und ein neues Land betreten, dann können wir davon ausgehen, Schwierigkeiten zu begegnen. Die Klatz werden das erleben. Jetzt ist, das läuft gerade wie geschmiert, das ist unglaublich. Hier, hier und dann kommt da ein Sponsor, dann hat er, hier kriegt er was verkauft, da kriegt, also es ist wirklich unglaublich, es ist unglaublich. Aber sie werden auch größeren Schwierigkeiten begegnen, bin ich mir ganz sicher. Der Elia hat das erlebt und das sehen wir noch in den folgenden Seriensonntagen. Und du und ich, wir werden nicht davon verschont. Aber nirgendwo in der Bibel steht, glaube nur, dann wird jedes Problem von Gott und seinen Engeln zur Seite gefegt. Aber die Bibel, die sagt, wenn du glaubst, dass Jesus Gottes Sohn ist, gekreuzigt für unsere Sünden und auferstanden, dann hast du Gott auf deiner Seite, wenn es schwierig wird. Und ich würde sagen, das ist eigentlich immer die Mehrheit. Gott und ich sind immer die Mehrheit. Und das ist übrigens auch einer meiner Überzeugungen. Im Moment gehe ich durch verschiedene nicht so prickelnde Phasen und Zeiten und ich jammer Gott ziemlich oft an und nöle rum und denke, ich sehe nichts, es wird nichts, ich bete dauernd, du hörst mich nicht und dergleichen. Und neulich habe ich tatsächlich auch mal wirklich gesagt, pass auf Gott, ich sage dir mal was, ich bin total enttäuscht von dir. Mich kotzt es gerade echt tierisch an. Und dann dachte ich, okay, und jetzt kommt gleich der Blitz von oben. Aber es kam gar kein Blitz. Ich glaube, dass Gott sehr gut umgehen kann damit. Und das ist ehrlicher, als wenn ich es unter den Tisch kehre und in scheinheiliger Demut sage, oh ja Gott, du bist halt Gott. Aber eigentlich denke ich, mich kotzt total an. Und ich bin enttäuscht. Und ich würde am liebsten noch mehr sagen, aber... Aber ich weiß, und das ist meine innere Überzeugung, trotz diesem ganzen Käse und auch wenn ich dann mal echt Depri bin und so, ich weiß trotzdem, dass Gott mit mir ist. Ich kenne seine Zeitpunkte nicht, das wird mich wirklich brennend interessieren. Aber ich weiß, dass Gott Lösungen für mich hat. Das ist meine tiefste Überzeugung. Ich kann es euch vielleicht irgendwann mal rückwirkend beweisen. Aber im Moment ist es eine Überzeugung, die mich durchträgt durch das gerade, was nicht so gut läuft. Ich komme zum Schluss. Der Elia, der hat echt Hammerdinge getan in seinem Leben. Das werdet ihr noch genauer sehen. Wenn ihr es schon vorab lesen wollt, 1. Könige 17, folgende. Elia, der schwache Mensch, wie du und ich. Ich möchte nochmal ein mit der letzten Folie ein paar Dinge da oben stehen lassen und würde gern so 30 Sekunden mal kurz, dass ihr es euch anschaut. Ich lese es nochmal und dann würde ich zum Schluss beten. Gegen welche Ahabse in deinem Leben musst du aufstehen? Was sind deine Überzeugungen? Wofür lohnt es sich überhaupt aufzustehen und unbequem zu sein und deine Chillzone zu verlassen? Wenn es dir an Mut fehlt, dann such dir die entsprechenden Tiger. Und wenn es anderen an Mut fehlt, dann sei du ihr Tiger. Jesus, ich danke dir für den Elia und sein unglaubliches Leben, Herr. Herr, du siehst, wo wir Ermutigung brauchen. Du siehst, wo wir Veränderung brauchen, wo unser Herz vielleicht schon ein Betonherz geworden ist vor lauter Frust und Enttäuschung. Herr, nicht die Situation ist ein harter Boden. Nicht die Städte und Dörfer sind harte Boden. Oft sind es unsere eigenen Herzen, die nicht glauben können, dass du Wunder tust und tun willst und dass dir nichts unmöglich ist. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du diese Betonmauern aufsprengst mit deiner Liebe und mit deinen Zeichen und Wundern, Herr. Du weißt, wir brauchen die ab und zu zur Stärkung, um mutige Dinge zu tun. Und du weißt und kennst jeden Einzelnen von uns hier, was so ein persönliches Wunder wäre. Ich bitte dich heute darum, Jesus, dass es passiert in jedem Leben und wir gestärkt werden und mutig vor Ahab stehen können und ihm die Stirn bieten, weil er uns keine Angst macht, weil wir in deinem Angesicht, vor deinem Angesicht stehen. Den Gott, der uns liebt, der uns befreit hat und der alles für uns getan hat, damit wir in der Liebesbeziehung mit dir stehen können. Amen.